Jahre 1962. Ich glaube, das ist der erste Länger-Text, von der überhaupt. Und der Text ist die Frage gewidmet, ist es überhaupt möglich, den Anfang der Geometrie zu denken, im Anschluss an Husserl. Und wenn man diesen früheren Text liest, stellt man fest, dass alles, was Derrida je geschrieben hat, in diesem Text schon steht. Vielleicht in einer noch nicht so klar formulierten Form. Das heißt, Derrida leistet zumindest für sich das, was Freud, hier sagt er, nicht leisten kann, weil ihm auch die Zeit fehlt. Ja, er sagt, ich muss einfach weitergehen mit meiner Schrift. Vielleicht kann jemand anderer auch das tun, ja, um zu zeigen, dass die Geometrie auch eine Fiktion ist. Und die Wissenschaft im Ganzen. Nun, bleiben wir aber bei der Religion, haben wir festgestellt, dass die Religion auf jeden Fall eine Fiktion ist. Und in diesem Sinne nicht aufrecht zu erscheinen. Nun, was folgt daraus? Und dann fragt ja Freud, ja gut, aber warum sage ich das ja alles überhaupt? Warum schreibe ich überhaupt, dass Religion eine Illusion ist? Ist es nicht das, was, wie gesagt, späterer Wittgenstein nennen würde, ein performativer Widerspruch? Ich habe nämlich gezeigt, dass alles, womit ich sozusagen der Mensch zu tun hat, das sind alles seine Wunscherfüllungen. Oder seine Triebprojektionen. Wenn die Religion eine solche Triebprojektion ist, dann ist es ja überhaupt sinnlos, gegen die Religion sich zu wenden und gegen die Religion zu argumentieren. Denn man kann Wünsche nicht bekämpfen. Man kann Meinungen bekämpfen, aber die Religion ist keine Meinung. Und dass sie keine Meinung ist, ist es völlig sinnlos, gegen sie zu schreiben. Die Antwort von Freud ist die gleiche wie von Nietzsche, die wir in der letzten Sitzung kennengelernt haben. Natürlich so etwas wie eine Theorie der Dekadenz oder des Nihilismus und behauptet, die Religion ist von sich aus allmählich unglaubwürdig geworden. Es ist nicht so, dass man sich sehr anstrengen muss, um zu beweisen, dass die Religion sozusagen nicht funktioniert oder dass es eine Fiktion ist. Dort, wo die Menschen das tun und versuchen, das zu beweisen, und das ewige Beispiel für in allen diesen Schriften ist das kommunistische Russland. Also, wenn man das zum Beispiel in kommunistischem Russland tut, dann ist es falsch. Man muss einfach abwarten, bis die Menschen von sich allein verstehen, dass die Religion ihnen die Sicherheit nicht bringt. Was passiert aber dann? Das ist die nietzscheanische Frage. Das ist die Frage nach dem Nihilismus. Ja? Was passiert, wenn die Menschen plötzlich verstehen, dass die Religion eine Fiktion ist und diese Sicherheit nicht bringt? Es ist ganz klar, für Freud, auch wie für Nietzsche, dass sie dann gegen die Kultur, gegen den Staat, gegen das Gesetz revoltieren, ihren Triebkräften freien Lauf lassen und die Gesellschaft und die Kultur zerstören. Das heißt, die Strategie von Freud in dieser Schrift ist eine konservative. Was er will die Kultur retten. Aber er will die Kultur retten, indem er die Gefahr einer Enttäuschung vorbeugt. Sozusagen, es ist eine Impfung. Seine Schrift ist eine gewisse Impfung. Er will eine verborgene Enttäuschung. Und er meint, dass eine verborgene Enttäuschung besser ist als eine reale. Und das ist nichts anderes, als was im Grunde Nietzsche sagt in seiner Theorie des Nihilismus. Das heißt, mein radikaler Nihilismus, also mein theoretischer Nihilismus, sagt Nietzsche, ist nichts anderes als ein Mittel gegen einen realen Nihilismus. Wenn die Menschen real enttäuscht werden, sie werden unerträglich. Wenn sie aber theoretisch enttäuscht werden, dann können sie vielleicht diese Enttäuschung auch überwinden. Da werden sie sozusagen erzogen, mit dieser Enttäuschung zu leben. Und das ist nichts anderes, was Freud vorschlägt, eine gewisse Erziehung vor, die darin besteht, sozusagen die Kinder von Anfang an zu enttäuschen und ihnen so beizubringen, dass sie im Grunde keine Hoffnung haben können und keine Sicherheit, dass sie ihren Trieben heillos ausgeliefert sind, dass sie trotzdem eine gewisse Balance halten sollen. Und wenn sie von Anfang an so erzogen werden, dann vielleicht können sie diese Enttäuschung, diese letzte Enttäuschung verkraften, ohne gleich die ganze Kultur und alle Autoritäten zu zerstören. Das ist im Grunde nichts anderes als das Programm einer liberalen Erziehung, die man auch vor allem nach der 68er Revolution, kulturelle Revolution, praktiziert hat. Und man muss ja im Großen und Ganzen sagen, mit einem unglaublichen Erfolg. Die Menschen sind im Grunde vielleicht das, was noch übersehen hat Freud, ist die Tatsache, dass die symbolische Befriedigung oder sublimierte Befriedigung, das konnte er nicht voraussehen, obwohl das naheliegend ist, zu einer Massenware bekommen ist. Das heißt, man schaltet Fernsehen beliebig an und man sieht entweder wahre Liebe oder Liebe Sünde oder Talkshows mit der Erklärung, bei wem wie was genau funktioniert und welche Wünsche der oder die unter Umständen hat und wie sie befriedigt oder nicht befriedigt. Und das befriedigt zunächst einmal die Wünsche erstens des ganzen, ich weiß, des ganzen Fernsehpublikums und dann der Veranstalter und dann auch diese. Das heißt, diese symbolische, durch die Massenkultur, die Entwicklung der Medien und so weiter, diese Funktion, die früher noch die kulturelle, die gebildete Minderheit hatte, das heißt eine symbolische Befriedigung durch Disziplinierung, die ist ja jetzt zu Massenware geworden. Als ich in Amerika gerade war, jemand hat mir erzählt, er hat so eine Nachtsendung gehört über, wie heißt es doch, einfachste Wort, die Liebe zu der Leiche, wie heißt das?
Nekrophilie.
Also die Sendung war Nekrophil So What. Ja. Und das war sozusagen eine Vereinigung der Nekrophilen, die behauptet haben, sie sind eine sexuelle Sexual Minority, genauso wie jeder andere. Und sie haben sich jetzt organisiert und eine Stiftung eingerichtet, zu Lächeln beschaffen und so weiter, auf rechtlichen Basis, und die wollen sozusagen ihre Rechte, ihre sexuelle Orientierung sozusagen gesellschaftlich etablieren, gesetzlich verankern. Und das sind sozusagen eben die Entwicklungen, die jetzt die in diesem Modell der Kultur von Freud ihren Ausgangspunkt nehmen, das heißt die absolute gesellschaftliche Repression, die sicherlich sehr gewachsen ist seit der Zeiten der 20er Jahre, also der Zeiten von Freud, diese Repression auf der einen Seite durch die früher enttäuschende Kinder und auf der anderen Seite durch die symbolische Befriedigung der Erwachsenen, ihre Stabilität weitgehend aufrechterhalten kann. Nun ist aber dieser Schritt, obwohl auf der einen Seite wichtig als erstes Programm für alle anderen Schichten, die danach kommen, in vielen Hinsichten unbefriedigend auch für Freud gewesen. Und er hatte auch dann übrigens einen nerven Zusammenbruch und hat dann das Buch geschrieben, das Unterfangen in der Kultur von 1930. Und übrigens, dieses Buch war das Evangelium für amerikanische Theoretiker der 68er. Das Unbehagen an der Kultur ist ein sehr vielschichtiges Buch. Ich würde nicht sagen, dass es ein kompliziertes Buch ist, aber es ist ein vielschichtiges Buch. Ich kann jetzt alle diese Schichten nicht freilegen und zeigen. Es gibt aber einige Punkte, die für das Weitere, für den Verlauf der Veranstaltung zentral sind. Zunächst einmal muss man feststellen, dass Freud weitgehend beginnt, mehr und mehr der Analyse, den Analysen von Nietzsche zu folgen, indem zunächst einmal das Über-Ich eine größere und größere Bedeutung bekommt. Wie Sie wissen, beginnt Freud mit der Spannung zwischen Es und Ich, das heißt mit der bewussten Kontrolle und dem Unbewussten. Sehr schnell aber und vor allem in den 20er Jahren wird Ich nicht mehr zu, wie auch bei Nietzsche, ja, nicht mehr zu einem Zentrum der Subjektivität, der Identität und so weiter des Einzelnen, sondern das Ich löst sich vollständig auf im Zusammenspiel unterschiedlicher Kräfte, von denen die wichtigsten sind Es, wie immer, ja, wie früher, aber auch Über-Ich. Und Über-Ich ist nicht weiteres als das schlechte Gewissen, ja, und das schreibt auch Freud, das ist das berühmte nietzscheanische schlechte Gewissen. Das heißt, wir haben das schon mal bei Nietzsche nachgelesen, wie das schlechte Gewissen entsteht, nämlich so, dass, wie ich gesagt habe, jetzt auch am Anfang dieser Stunde, wenn man eine Aggression erleidet, sozusagen übernimmt man diese Aggression, richtet diese Aggression gegen sich selbst und wird sozusagen für sich selbst als eine richtende Instanz. Das heißt, man sozusagen wird für sich selbst der Vater. Ja, man übernimmt nur, nicht nur die Rolle des Sohnes, der gegen den Vater rebelliert, sondern man verinnerlicht, man übernimmt auch die Figur des Vaters, schon deswegen, weil man den Vater nicht effektiv bekämpfen kann, so übernimmt man diese Rolle. Das ist sozusagen eine zweite Möglichkeit, mit dieser Repression umzugehen, sie zu verinnerlichen und zu seine eigene zu machen. Das heißt, wenn ich die äußere Repression nicht bekämpfen kann, dann zumindest erkläre ich diese äußere Repression für meine eigene Handlung. Ja, sozusagen, es ist ein Falschspiel, sagt Nietzsche. Ja, und dieses Falschspiel besteht darin, dass ich die Instanz, die mich unterdrückt, zu meinem eigenen Gewissen oder zu meinem eigenen Bewusstsein erklären. Das Ich löst sich auf und wir haben also wie gesagt zwei Kräfte, zunächst einmal S und dann als Ort aller sexuellen Triebe, alle Wünsche des Eros sozusagen, dann über Ich als Ort der sozialen Repression oder kulturellen Repression oder religiösen Repression, der väterlichen Instanz. Aber wir bekommen, und das ist ja sehr merkwürdig, und bis jetzt weiß man nicht, was man damit anfangen soll, wir bekommen noch dazu eine dritte Kraft. Und das ist der Thanatos. Thanatos, also Eros und Thanatos, also der Wille zum Tode. Dieser Wille zum Tode also der Gedanke über die Möglichkeit eines Willens zum Tode entsteht zunächst einmal in einem Schrift von einer Schülerin von Freud, Sabine Spielrein, und die wird dann, diese Lehre wird dann von Sabine Spielrein übernommen und spielt bei Nietzsche, bei Freud mit der Zeit eine größere und größere Rolle. In der Kultur sogar eine zentrale. Ich habe jetzt wenig Zeit und nicht so viel Lust, die Konstruktion dieses Willens zu Tod noch einmal zu wiederholen. Ich verweise Sie auf den berühmten Aufsatz Jenseits des Lustprinzips von Freud vom Jahre 1920, und da können Sie das alles nachlesen. Freud interpretiert nämlich diese Wille zum Tod als die Bewegung zum Ursprung gerade. Das heißt, er behauptet, dass der Mensch nicht nur nach vorne geht, und nach vorne zu gehen, ist eine erotische Handlung. Ja, einfach. Das ist die Fortsetzung des Lebens, das ist die Fortsetzung der Geschichte und so weiter. Sondern der Mensch geht auch zurück. Und zwar bis zum Mineralogischen. Ja, also. Freude, das heißt bis zum Tode. Und alles, was in der Kultur sagen wir, es gibt zweierlei Äußerungen dieses Willens zum Tode. Zunächst einmal ist es die Aggression, Selbstaggression, die reine Zerstörung und dann aber auch die Wiederholung. Der Wille zur Wiederholung. Der Wille zur Wiederholung, das heißt, die Unfähigkeit, Unmöglichkeit und Unwillen sozusagen weiterzugehen überhaupt. Daraus entsteht dann später diese berühmte Kluft zwischen Paranoischen und Schizophrenen und so weiter. Ich möchte nicht in diese Richtung gehen. Es ist für mich erst nicht wichtig. Wichtig ist für mich, zwei andere Überlegungen, nämlich, dass Freud sagt, ja okay, dieser Drang zu Aggression, dieser Drang zur reinen Zerstörung, dieser Drang ist kulturell überhaupt nicht zu befriedigen. Also man kann sagen, das Erotische kann man befriedigen. Zum Beispiel, man verbietet das Inzest, aber man gibt sozusagen andere Frauen frei. Okay, vielleicht nicht alle, aber potenziell alle. Vielleicht ist die Homosexualität verboten, ja, sagt Freud. Zu seiner Zeit. Aber vielleicht wird dieses Verbot auch aufgehoben. Vielleicht das ist verboten, jenes ist verboten, aber irgendwie geht es noch. Ja, man kann sich arrangieren. Wenn man, man kann substituieren, man kann eines für das andere nehmen, man kann, sicherlich sind die Triebe gehemmt, ja, und die werden nie wirklich verwirrt. Aber da gibt es ja übrigens einen sehr merkwürdigen Satz von Witziger, ich weiß nicht, ich habe vergessen wo, das kann ich nachlesen. Aber es gibt einen witzigen Satz, wo Freud sagt, aber eigentlich weiß man doch letztendlich nicht und kann man nicht nachweisen, wie ist eigentlich, was ist der Ursprung und was ist die Folge. Man kann auch annehmen, dass der Kulturmensch, also der richtige Kulturmensch, überhaupt keine richtigen erotischen Wünsche hat, ja? Und überhaupt nicht mehr triebhaft ist. Vielleicht ist die Kultur gar nicht die Unterdrückung dieser Triebe, sondern diese Triebe sind einfach nicht mehr da. Und aus dem Nachlassen dieser Triebe entsteht der Kulturmensch. Das kann auch sein. Also wir haben sozusagen eine gewisse Ökonomie, eine gewisse Möglichkeit der Substitution und des Nachlassens. Man kann sich mit der Kultur letztendlich auf der Ebene der Sexualität arrangieren. Man kann sich irgendwie auch marxistisch arrangieren. Ja? Man kann irgendwie die Gesellschaft so gestalten, die Kultur so gestalten, dass die Menschen mehr oder weniger vernünftig arbeiten, dass sie mehr oder weniger vernünftig auch dabei verdienen. Sicherlich ist es besser, wenn man gar nicht arbeitet und andere für ihn arbeiten. Sicherlich ist es besser, wenn man alle seine Wünsche befriedigen kann. Aber irgendwie geht es auch so. Was aber gar nicht geht und unter keinen Umständen, das ist dieser Jenseits des Lustprinzips. Ja? Dieser Aggressionstrieb oder Thanatos, das geht wirklich nicht. Weil keine Kultur unter keinen Umständen, zumindest hat es damals so Freud gedacht, ich weiß es nicht. Wir leben in sogenannter Gewaltkultur, ja, in dem Sinne, dass man Gewalttriebe, Aggressionstriebe auch symbolisch ausleben kann, was zu den Zeiten von Freud nicht der Fall war. Dazu gibt es ja auch Kriege und das und jenes. Also gut, ja, man weiß es nicht. Ja, ob es tatsächlich so der Fall ist. Freud behauptet aber auf jeden Fall, vielleicht voreilig, ja, aber das ist wichtig für das Argument. Er behauptet, dass es gibt sozusagen Restantriebe, die nie substituiert werden können, die nie befriedigt werden können. Das bedeutet, unter keinen Umständen wird der Mensch mit Kultur einverstanden sein. Unter keinen Umständen kann die Kultur anders sein als eine direkte Gewalt. Es gibt letztendlich keinen Ausgleich. Nun aber, warum hält doch diese Kultur? Warum hält sie, wenn sie so gefährdet ist, so die Sicherheit kann es auch nicht sein. Ja, so und dann kommt es zu einer interessanten Wendung. Und diese Wendung ist für mich wichtig. Denn Freud sagt, ein Teil der libidinösen Energie, ein Teil der erotischen Energie investiert sich immer schon in die Kultur. Das heißt nicht symbolisch, sondern direkt. Warum? Weil kulturelle und gesellschaftliche Mechanismen, wenn sie das erstens, ja, wenn sie das Erotische auf der einen Seite unterdrücken, auf der anderen Seite den Erotischen auch wegbauen. Ja, das heißt, Ich war durch die Kanäle, gesellschaftliche Kontakte, Arbeitskontakte, mediale Kontakte und so weiter, kann ich auch die benutzen zur Kanalisierung und zur Verbreitung meiner libidinösen Kräfte. Die Gesellschaft frustriert mich auf der einen Seite, gibt mir aber Möglichkeit auf der anderen Seite. Das ist das eine. Das ist das eine, aber nicht das Entscheidende. Nicht das Entscheidende für das, was ich sagen will. Das Entscheidende ist, und da kommt wieder diese Metapher. Oder diese, nicht, es ist nicht eine Metapher, ja, sondern sozusagen diese Idee, dass es so etwas wie ein Nukleus gibt, einen Nukleuskonflikt, und alles andere, was daraus entwickelt, überträgt nur diese primäre Energie. Wenn wir jetzt zurückgehen zu dieser primären Urszene, das heißt, Mutter erschlagen, Vater, Mutter besitzen, Vater erschlagen, dann ist mein Versprechen, sicherlich ein freudisches Versprechen, im wahrsten Sinne dieses Wortes, weil das, was ich weiter sagen wollte, dass eben Freud sagt, ja, aber wir lieben doch unseren Vater ja auch. Das heißt, sicherlich wollen wir den Vater erschlagen, auf der anderen Seite lieben wir auch doch den Vater. Wir haben auch also ein Gespaltungsverhältnis. Dieses Verhältnis ist nicht einfach. Es ist nicht so, dass wir sagen, diese Kultur, wenn die Kultur einer Vaterfigur ist, wenn die Kultur, der Staat, der Gott, alles Ersatz-Vaterfiguren sind. Es ist nicht so, dass wir sie nur, und zwar von Anfang an, ursprünglich, abschaffen wollen, das heißt, sie üben auf uns nur eine Gewalt, sondern wir lieben sie, wir lieben das Gesetz sozusagen, wir lieben das vaterliche Gesetz und wir lieben es ursprünglich, ja, weil ursprünglich unsere Liebe in dieser Hinsicht gespalten ist und ambivalent. Und das ist der Punkt, den ich ja auch in weiterer Stunde besprechen will, am Beispiel von zwei Mythen, zwei philosophischen Mythen, die dann Freud formuliert, sozusagen der Ursprung des Totemismus und Ursprung des Monotheismus. Was für mich jetzt wichtig ist, ist festzuhalten, dass bei Freud, wenn wir jetzt von Nietzsche ausgehen, und Freud ist zunächst einmal ein Leser Nietzsche, ja, das ist ja völlig klar in der ganzen Struktur seiner Texte, dass es der Fall ist, und vor allem ist es der Leser Nietzsche eben in diesen Texten, ja, mehr als in allen anderen Filmen. Weil man fragt sich, was ist der entscheidende Unterschied? Und ich würde sagen, der entscheidende Unterschied ist die Rassentheorie. Aber jetzt verstanden, jetzt möchte ich dir sozusagen ganz klar formulieren, wo diese Rassentheorie sich sozusagen eigentlich etabliert hat. Wir haben, als ich Ihnen Nietzsche vorgestellt habe, habe ich immer wieder durch diese Zitaten nicht ausgelassen über Juden und Arier, ja, Römer und andere Völker, über Europa, die auch nicht rassisch homogen ist und so weiter. Und jetzt unabhängig davon, wie Nietzsche das Verhältnis des Vornehmen und Nicht-Vornehmen zuschreibt. Ja? Einmal sagt er, die Arier sind vornehm und die Juden sind nicht vornehm. Ja? Dann kommt es zu umgekehrten Werten. Ja? Die Juden sind jetzt plötzlich vornehm und die Arier sind vornehm. Dann kommt es, zunächst einmal sind die Deutschen vornehm und die Slawen unvornehm. Dann stellt er sich heraus, dass er als Pole vornehm ist und alle anderen Deutschen, die keine Pole sind, sind unvornehm und so weiter. Es ist immer, es wechselt sich ständig. Also was, wer was ist, ist völlig egal. so Nietzsche, und wechselt ständig auch im gleichen Ding. Aber es ist etwas, was nie sich ändert, nämlich das Vornehmen und das Nicht-Vornehmen. Das Beherrschende und das Beherrschte haben unterschiedliche Herkunft, unterschiedlichen rassischen Ursprung. Sie sind miteinander nicht verwandt. Sie haben keine gemeinsame Vorfahren. Es gibt zwischen ihnen ein absoluter Bruch, ein absoluter Fremde. Sie sind zueinander absolut fremd. Deswegen sind diejenigen, die einer Kultur unterworfen sind, schlicht und einfach die Ausgebeuteten, Unterdrückten, Ausgenutzten, Terrorisierten. Und diejenigen, die die kulturelle Arbeit leisten, also die Arbeit der Staatsbildung und so weiter, das sind sozusagen blonde Bestien, für die die Bevölkerung auch gar keine Rolle spielen. Ja, das sind sozusagen nur Material für die Befriedigung ihrer Wünsche. Das Modell für Nietzsche ist das Modell einer imperialen Eroberung, die ja sicherlich als ein römisches Modell beschrieben wird, aber ist ja sicherlich weitgehend auch ein Modell des Kolonialismus des 19. Jahrhunderts. Man muss ja auch nicht vergessen, dass in der Zeit, dass Nietzsche seine Texte geschrieben hat, das war die Zeit der kolonialen Kriege. Die Zivilisation ist für ihn zunächst einmal eine staatlich-militärische Maschine, die eine totale Fremdheit voraussetzt. Wenn er also diese Psychologie der Unterdrückung, der Gewalt, der primären Gewalt untersucht, dann sind das aktive Gefühle und reaktive Gefühle immer vertreten in einer Reihenform. Das heißt, die blonden Bestien sind immer aktiv, schlicht aktiv, und die Unterdrückten sind schlicht reaktiv. Ja, das sind die Sklaven. Und wenn man jetzt das gleiche Modell jetzt überträgt auf Vater-Kind-Verhältnis und nichts anderes als das passiert bei Freud, dann sehen wir fast das gleiche Modell, aber nicht das gleiche Modell. Der Vater beherrscht den Sohn, diese Herrschaft ist völlig fremd und sie hat für diesen Sohn keine Berechtigung. Der Sohn ist nicht imstande, zum Ursprung dieser Herrschaft zu kommen, zum Ursprung dieser Gewalt zu kommen. Das heißt, das Gesetz gründet sich auf einer puren Gewalt. Ja? Der Punkt ist, und das ist das Zentrale, und warum sozusagen gehört auch Freud dazu, weil genauso wie bei Nietzsche, das Bewusstsein entwickelt sich nicht bei den blonden Bestien, sondern bei den Unterdrückten. Das heißt, das Bewusstsein und vor allem das Selbstbewusstsein oder Selbstreflexion, das sind Effekte der Unterdrückung. Genauso ist es bei Freud. Im freudianischen Mythos entwickelt sich das Selbstbewusstsein, Schuldgefühl, schlechtes Gewissen und das alles nicht bei dem Vater, sondern allein bei dem Sohn. Der Sohn steht also mit einer Summe der reaktiven Gefühle in der gleichen Situation wie die unterdrückten Völker bei Nietzsche. Genauso deswegen kann der Sohn auch nicht zum Ursprung seines eigenen Selbstbewusstseins kommen, weil dieses Selbstbewusstsein ist verwickelt nach wie vor in die Gewalt des Vaters. Sozusagen, den Weg zurück ist ja im Verwehr. Und das bedeutet, dass er nie zu seinem eigenen Ursprung kommen kann. Und da er zu seinem eigenen Ursprung nie kommen kann, kann er ja auch nicht wirklich selbstbewusst, selbstreflektiert und aufgeklärt werden. Allerdings ist sein Verhältnis zu seinem Vater zum Teil ein Verhältnis der Liebe. Das heißt, ursprünglich gespalten. Was bei Nietzsche nicht der Fall ist und nicht der Fall sein kann. Denn der Unterschied des rassischen Ursprungs, der Unterschied der Färbung, macht ja eine affektive Verbindung zwischen der Herrscher und Beherrschenden strukturell nicht möglich. Wobei der rassische Homogenität, die gleiche Herkunft, macht diese Spaltung notwendig. Wobei, wenn ich jetzt rassisch sage, dann weniger in dem Sinne der Rassentheorie später zum Beispiel in der Zeit des nationalen Sozialismus angenommen. Sondern vielmehr geht es darum, ob ich mit jemandem, der auch Gewalt ausübt und das Gesetz verkörpert, mich in einer gleichen Herkunft, auch symbolischen Herkunft, auch kulturellen Herkunft, gleichen Herkunft vermute oder nicht. Ja? Also der Grad der Fremdheit, und zwar kulturelle Fremdheit, oder Nähe, ist da entscheidend. Es ist ganz klar, dass die Freudsche Theorie ist die Theorie des 20. Jahrhunderts, weil die Konflikte des 20. Jahrhunderts sind weitgehend Generationskonflikte. Und die Generationskonflikte scheinen zumindest besser erklärt zu werden mit freudschen Modellen als mit nietzscheanischen. Und ich möchte die verbleibende Zeit auch benutzen, um diese Spaltung der Gefühle anders aufzufassen oder vielmehr versuche ich zu zeigen, sozusagen zu welchen für uns ja, für unsere Fragestellung zu welchen Konsequenzen es führt. Es ist ganz klar, dass politische Erfahrung, die hinter dieser Generationstheorie oder Generationskonflikt und Generationsgewalt stehen, das heißt die Gewalt in der Zeit und nicht Gewalt im Raum. Ja, der Nietzsche ist ein Philosoph des Raumes und nicht der Zeit. Für ihn geschieht es die Gewalt im Raum. Und hier mehr in der Zahl. Das mit der jüdischen, mit der Realität der jüdischen Existenz viel zu tun hat. Nämlich, dass das jüdische Gesetz vom Vater zum Sohn übertragen wurde, ohne Absicherung durch die staatlichen Instanzen. Sozusagen, die Juden hatten keinen Raum, sie hatten keinen Staat. Sie hatten auch keine innenfremde Instanz, keine Struktur, die staatlich-militärische Struktur, die Struktur der Herrschaft war. Die Herrschaft des Gesetzes wurde übermittelt per Generationsvertrag sozusagen, vom Vater zu Sohn. Und wenn unterbrochen, dann durch den Ausbruch der Jugend sozusagen. Wozu auch sicherlich Christentum zuzurechnen ist für Freud, eine typische narzisstische Selbstüberschätzung eines jungen Mannes. Ja. Aber doch nach wie vor seinen Vater liebt, ja, liebt seinen Vater im Himmel, auch wenn er sich verlassen fühlt, gegen ihn revoltiert. Das ist sozusagen im Grunde die ganze Beschreibung passt. Eins zu eins, zu Christus, nur mit Christus beschrieben, in viel mehr als Ödipus. Nun, wenn ich aber in dieses gespaltene Verhältnis stehe zu meinem Ursprung, auf der einen Seite entfremdet durch die primäre Gewalt, auf der anderen Seite verbunden durch eine Liebe zum Vater, dann scheint mir dieser Ursprung weder gegeben noch von mir abgetrennt. Diese Gespaltenheit und diese Zweideutigkeit, die wir ganz gut kennen aus der Schrift von Derrida, lässt sich vielleicht auf diese Weise rekonstruieren. Und es ist nicht zufällig, dass Derrida immer behauptet, letztendlich ist er ein Schüler von Freud. Und in vielen seiner Schriften zitiert er eine Stelle, gerade aus dem Unbehagen der Kultur. Das ist eine berühmte Stelle, die ich jetzt nicht nachlesen will. Und die beschreibt eine Analogie zwischen Seele und Stadt. Diese Stelle ist sehr berühmt, weil sehr viele Autoren, vor allem Foucault in seiner Archäologie, aber auch sehr viele andere, sich auf diese Stelle berufen haben. Aber vor allem eben Derrida stellt sich. Und dann, was sagt Freud, und da kommen wir auf ursprüngliche Frage zurück, die Nietzsche stellt, die Frage nach dem Vergessen, fragt Freud, aber wie kann man vergessen? Oder kann man das? Ja? Für Nietzsche war es immer noch die Sache der Wahl. Ja, ich kann erinnern, ich kann aber auch vergessen. Ich kann entscheiden, ob ich vergesse oder ob ich erinnere. Sicherlich nicht ursprünglich, aber wenn man mich mein Selbstbewusstsein und Erinnerungsvermögen haben sich etabliert, bin ich fähig, das zu entscheiden. Und Freud sagt nein, weil, sehen wir zum Beispiel Rom, sagt er, wir können durch die Ausgrabungen, durch die archäologischen Ausgrabungen weiter und weiter gehen und alles, was scheinbar zugeschüttet ist von der Erde, können wir zurück ausgraben. Es liegt irgendwie, ja? Es ist eigentlich nicht vergessen, sondern das verdrängt. Ja? Das ist ein Unterschied zwischen Verdrängung und Vergessen. Und so ist es genauso in der Seele, weil in der Seele auch sind alle diese Wünsche und Triebe und Erinnerungen verdrängt und nicht vergessen. Die Seele ist so aufgebaut wie der Raum. Wir können graben und graben und graben und alles, was scheinbar vergessen ist, auch absichtlich vergessen ist oder nicht vorsichtig. Absichtlich gesagt, können wir das ausgraben. Wir können also zum Ursprung weiter und weiter kommen und vielleicht da kommen. Das sagt er und da sagt er dann, gut, aber stimmt es diese Metapher? Vielleicht auch nicht. Weil, doch was ist Rom? Rom, das ist ein Beispiel von Nietzsche. Was ist Rom? Rom ist Raum. Es ist ein Imperium, sozusagen. Und die Seele ist die Zeit. Und in der Zeit ist es so, dass wenn etwas vergeht, dann vergeht es tatsächlich. Ja? Wenn etwas nicht mehr da ist, dann ist es nicht mehr da. Aber ist die Seele wirklich die Zeit? Vielleicht ist die Seele zum Teil durch die Frage. Das können wir nicht wissen, sagt Freud, weil unser Verhältnis zur Seele ist gespalten. Zum Teil ist es für uns Raum und wir können da forschen. Zum Teil ist es für uns Zeit und da ist es ja vergangen und es ist nicht mehr zu forschen, es ist einfach weg. Wir können aber nie sagen, wie ist es im Einzelfall? Ja, wir können nie sagen, grundsätzlich, wir haben alles vergessen oder das und jenes vergessen oder grundsätzlich, wir haben das nicht vergessen. Sondern wir können nur suchen und mit vielleicht finden, und das mit großer Wahrscheinlichkeit finden, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht funktioniert die Seele mal als Raum, mal als Zeit, mal als Raum, ja, und mal als reiner Verlust. Ja, mal als Akkumulation, mal als Verlust. Und das bedeutet, dass die Seele in seiner Ursprung und ihrer Beschaffenheit durch eine so radikale Spaltung charakterisiert wird, dass wir nie wissen können, ob wir zum Ursprung kommen oder nicht. Das heißt, wir können nie wissen, ob wir mit dem Gesetz durch die Intimität der väterlichen Liebe oder der Liebe zum Vater erlaubt haben, Ob wir in dieser Intimität verbunden sind oder nicht, ob wir getrennt sind durch die primäre Gewalt von der zivilisatorischen Gesetz oder ob diese Intimität immer nach wie vor besteht. Für Nietzsche war keine Intimität möglich. Für Freud ist sie möglich, aber ungewiss, problematisch und jedes Mal neu in Frage gestellt, festgestellt oder reaktiviert. Also das ist das, was für mich wichtig ist, und nächstes Mal möchte ich zeigen, wie er durch die philosophischen Mythen, die er findet, über den Anfang der Religionen, wie er diese Figuren des Vater-Sohn-Verhältnisses zur ursprünglichen Figur der Zivilisation macht, wobei er sogar so weit geht, dass er uns seine Theorie des Vater-Sohn-Verhältnisses sozusagen eine gewisse historische Plausibilität zu verleihen, sogar behaupten muss, dass die jüdische Religion gar nicht jüdische ist. Ich weiß nicht, ob Sie Moses und ursprünglich des Monotheismus gelesen haben. Das ist merkwürdig. Okay, dann bis nächste Mal.